Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 am Freitagnachmittag, jetzt mit unserer Sendung Buchzeichen. Eltern von pubertierenden Jugendlichen sind meistens nicht zu beneiden. Irgendwann wird aus dem herzigen Kind ein launischer Teenager, der auf die Gesellschaft von seinem Vater und seiner Mutter gar nicht erpicht ist. Und es gibt einen Haufen zum Aushandeln. Wann muss man heimkommen nach dem Ausgang? Wie lange darf man vor dem Computer sitzen? Als Ältere ist man auch plötzlich nicht mehr wichtig. Im Zentrum stehen die gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen und es stehen Sachen im Vordergrund, die man bis dahin als Jugendliche gar nicht kennt hat. Es ist ganz eine spezielle Zeit, die Pubertät. Aber nicht nur für den Jugendlichen selber ist sie speziell. Auch die Eltern müssen sich umstellen. Und starke Nerven sind da ein grosser Vorteil. Jetzt gibt es ein neues Buch zum Thema Pubertät. Geschrieben hat der bekannte Schweizer Kinderarzt, der Remo Largo. Seine Bücher sind Bestseller. Der Klassiker Babyjahre zum Beispiel steht fast bei allen jungen Eltern im Büchergestell. Kein Wunder, der Remo Largo weiss nämlich, von was er redet, hat im Kinderspital Zürich 30 Jahre lang die Abteilung Wachstum und Entwicklung geleitet. Meine Kollegin Danita Richner hat den Remo Largo getroffen und mit ihm exklusiv über sein neues Buch geredet.
Buchzeichen.
Präsentiert von buch.ch, Ihrer Schweizer Online-Buchhandlung.
Ganz herzlich willkommen, Remo Largo, hier bei uns im Buchzeichen. Remo Largo, was sind Sie eigentlich selber für einen Pubertierenden gewesen?
Merci vielmals für die Einladung. Ein extrem ruhiger. Also, meine Eltern haben später immer wieder gesagt, der hat eigentlich Pubertät verpasst. Im Gegensatz zu meinem Bruder.
Haben Sie das mal bereut, dass Sie Pubertät verpasst haben?
Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt etwas verpasst hätte. Nein, nein.
Also in dem Sinne war es für Ihre Eltern noch einigermaßen eine gute Zeit mit Ihnen.
Ja, wobei sie zum Teil fast ein bisschen beunruhigt waren, dass das so glatt verlaufen ist. Ja. Mhm.
Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass die Pubertät ein Abschied ist für die Eltern. Und es ist auch nicht ganz einfach. Und für die Jugendlichen ist es ja ganz anders. Dem tut es überhaupt nicht weh. Der braucht den Abschied ja eigentlich auch.
Ich glaube, das ist eine der grossen Schwierigkeiten, dass die Ablösung für den Jugendlichen kein Problem ist bei den Eltern. Also es tut ihm nicht weh, im Gegensatz zu den Eltern. Aber was das ganz grosse Problem ist, dass im Grunde genommen die Geborgenheit, die er vorhin bekommen hat von den Eltern, muss er jetzt quasi bei den Gleichaltrigen suchen, also bei einem Freund oder einer Freundin. Und das, denke ich, das ist ganz, ganz schwierig. Und das treibt auch viele Jugendliche um. Also wenn ein Jugendlicher zum Beispiel völlig das Interesse verliert an der Schule, dann ist sehr häufig so etwas dahinter. Also dass er sich einfach allein fühlt, verloren fühlt. Und die Geborgenheit, und das ist das Tragische, die können ihm die Eltern nicht mehr geben, das geht nicht.
Und da spürt man ja auch als Eltern einen riesigen Druck, der auf dem Jugendlichen ist. Also er will ja in dieser gleichaltrigen Gruppe gefallen. Also das geht ja auch um Accessoires, die man muss haben, die richtigen Kleider und ein lässiges Handy. Aber es gibt ja dann auch solche, die sich dem auch ein Stück weit verweigern können.
Ja, das gibt es. Es gibt solche, die haben das nicht nötig. Also wenn zum Beispiel ein Bub sehr gut ist im Sport oder ein Mädchen sozial sehr kompetent ist, dann ist sie nicht auf das angewiesen. Und gelegentlich geht das so weit, dass sich so Jugendliche dann dezidiert anders verhalten. Also zum Beispiel nicht so anlegen. Oder? Das ist ja dann im Grunde genommen auch wieder eine bestimmte Rolle, die sie einnehmen. Ja? Aber ich denke schon, für die meisten Jugendlichen ist der Gruppendruck enorm hoch. Also sie müssen sich anpassen, sie müssen so sich anlegen, sie müssen die Accessoires haben, sie müssen so reden, sie müssen, und dort wird es dann oft problematisch, auch die gleichen Wertvorstellungen haben. Und ja, ich glaube, dass für viele Jugendliche da der Freiheitsgrad relativ klein ist.
Jetzt haben wir ja von dem Ablösungsprozess geredet, der eben für die Jugendlichen notwendig ist und den er auch ohne Schmerz quasi vollzieht von den Eltern. Wie geht man jetzt als Eltern mit dem um? Irgendwie ist ja dann die Beziehung so ein bisschen, sie schreiben eine Einbahnstrasse, oder? Also, der Jugendliche ist eigentlich, wenn man nichts von ihm hört, ist eigentlich gut und er kommt nur noch, wenn es nicht gut läuft. Das ist eigentlich ein bisschen frustrierend auch für die Eltern.
Ja, das ist so. Also, man fühlt sich, also da, das habe ich auch so erlebt, oder? Man fühlt sich dann häufig auf eine Art auch ausgenützt, weil wenn es nicht gut geht, sieht man es nicht. Und wenn sie dann ein Problem haben, vor allem auch finanzieller Art, dann nachher sind sie da. Ich glaube, für die Eltern, obwohl sie ja wissen, die Jugendliche löst sich ab, ist das immer wieder eine Überraschung, wenn dann das passiert. Und es sind im Grunde genommen zwei Aspekte, die es den Eltern so schwer machen. Der eine ist, die Eltern erleiden einen Liebesverlust. Also das heisst, sie kommen, vom Kind kommen sie sehr viel Zuwendung über und danach kommen sie in die Pubertät. Und dann wird man ja bis zu einem gewissen Grad richtiggehend ignoriert. Oder? Man muss manchmal froh sein, wenn sie noch Grüezi sagen am Morgen.
Also müssen die Eltern sind einfach die Letzten?
Nicht unbedingt. Nein, ich finde, sie sind einfach nicht wichtig. Oder? Also ich habe mich jetzt nicht abgelehnt gefühlt in dem Sinn, sondern übergangen. Das ist das eine. Und das muss man irgendwie einstecken, vor allem Müttern, oder? Also, dass da einfach nicht mehr ein strahlendes Kind ist, sondern vielleicht ein mürrischer Jugendlicher. Und das andere ist, durch die emotionale Abhängigkeit folgen ja die Kinder. Also, sie sind gebunden an die Eltern und darum folgen sie im Grunde genommen. Nicht, weil die Eltern so geniale Grenzensetzer wären, sondern weil das Kind im Grunde genommen Zuwendung, die Liebe nicht will, in Frage stellen. Und das ist beim Jugendlichen nicht mehr der Fall. Also, Kind, wenn es Nein sagt, kommt es Angst über. Der Jugendliche nicht. Das ist, er erleidet keinen Liebesverlust mehr, wenn die Eltern irgendwie sich verweigern oder verrückt werden. Oder? Und das ist das Problem für die Eltern, weil sie verlieren im Grunde genommen das Kontrollorgan, die emotionale Abhängigkeit von der Jugendlichen, die ist weg. Und häufig hat man dann die Illusion, wenn man einfach jetzt besser Grenzen setzt, oder wenn man das noch geschickter macht, dann könnte man die Kontrolle wieder bekommen. Aber ich glaube, alle Eltern, die das durchgemacht haben, wissen, das funktioniert gar nicht.
Remo Largo, wir reden hier im Buchzeichen über Ihr neues Buch, wo es um Pubertät geht. Und in der Pubertät gibt es ja einige Konfliktherde. Ich würde gerne über ein paar von denen noch reden. Einer ist natürlich der Computer. Die meisten Jugendlichen, schreiben sie, verbringen eigentlich mehr wie 2 Stunden jeden Tag vor dem Computer. Buben, das ist eigentlich bekannt, die spielen gerne so taktische Spiele, Kriegsspiele. Mädchen spielen eher gerne soziale Spiele, so wie Sims zum Beispiel, wo man sich so ein bisschen daheim kreiert, auch mit Bewohnern. Und Sie sagen eigentlich, dass sich die Jugendlichen mit diesen Spielen etwas holen, wo sie sonst nicht mehr genug überkommen. Hören wir doch schnell einen Ausschnitt aus Ihrem Buch.
Dass Jungen Kampf und Auseinandersetzung den Rollenspielen vorziehen, sollte ein vordringliches Thema für die Gesellschaft sein. Welche konkreten Erfahrungen fehlen den Jungen, sodass sie diese Bedürfnisse am Computer ausleben müssen? Nur dadurch, dass die Gesellschaft Gewalt verurteilt, wird das Verlangen von Jungen nach Wettbewerb und körperlicher Auseinandersetzung nicht zum Verschwinden gebracht. Beides dient einem verhaltensbiologischen Zweck, genauso wie das soziale Engagement der Mädchen. Die Frage ist nur, ob diese Bedürfnisse auch in unserer heutigen Gesellschaft noch sinnvoll befriedigt werden können. Es ist doch verständlich, dass solche Spiele eine enorme Anziehungskraft haben, wenn das eigene Leben zu wenig entsprechende Herausforderungen bietet.
Remo Largo, wenn man das hört, dann muss man sagen, Buben finden offenbar zu wenig von dem, was sie interessiert heute in ihrem Leben.
Also ich sehe da verschiedene Probleme. Ein erstes ist einmal, dass natürlich die Hauptdiskussion um Gewaltvideos geht. Also speziell um die Ego-Shooter-Spiele, wo man im schlimmsten Fall auf Menschen schiesst. Und da ist eine allgemeine Empörung. Und das Problem, das wir dort haben, ist einmal, dass die Jugendlichen das nicht spielen, weil sie Menschen verschiessen wollen, sondern weil die Spiele Herausforderungen sind. Eine Konzentration, ein strategisches Denken, ein Wettbewerb, eine Übersicht und so weiter und so fort. Was man muss bedauern und ich eigentlich nicht verstehen, ist, warum dass man in so Spiel muss schiessen. Das wäre eigentlich nicht nötig. Aber das ist sicher nicht der Grund, warum die Jugendlichen das spielen. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, die allermeisten Eltern haben keine Ahnung von so Spielern. Nur eine Minderheit hat je so ein Spiel gespielt. Also sie wissen im Grunde noch gar nicht, um was das geht. Sie sind aber dagegen. Und das ist natürlich eine Haltung, die der Jugendliche nicht gutiert. Es ist nicht glaubwürdig. Er weiss ganz genau, der Vater und die Mutter, die haben noch nie gespielt. Die wissen gar nicht, über was sie reden. Und das dritte Problem ist, dass natürlich Gewalt in unseren Medien allgemein ist. Also man kann ja nicht Gewalt verurteilen in Games, und dann sitzt man am Abend an, 3 Stunden, und das ist etwa das, wo im Durchschnitt der Schweizer vor dem Fernseher sitzt. Und dann schaut er sich überwiegend Krimis an. Also, das dünkt mich einfach nicht glaubwürdig, oder? Also, man kann nicht quasi sagen, ja, für die Jugendlichen ist Gewalt schlecht, aber wir konsumieren das als Unterhaltung, oder? Das ist doch eine ganz merkwürdige Haltung. Und darum, glaube ich, kommt man in dieser ganzen Diskussion ja nicht weiter.
Aber etwas, was ja auch jetzt in diesem Ausschnitt thematisiert wird, ist ja schon, dass man das Wettbewerbs, sage ich mal, die Lust auch am Wettbewerb, die Buben haben, an dem sich messen zum Beispiel, das ist ja etwas, ja, sage ich, wo man jetzt auch in der Schule heute ja eher so ein bisschen abtempiert, oder? Wo man eher sagt, wir sitzen im Kreis und wir reden miteinander, anstatt dass man sich miteinander misst.
Ja, das ist, denke ich, ein grosses Problem. Noch weniger auf dem Land mit dem Verein, aber in der Stadt. Und indem man Verbot erlässt, hat man das Problem nicht gelöst, oder? Also die innere Bereitschaft, sich zu messen, die ist nach wie vor da. Also mit anderen Worten, es geht eigentlich darum, glaubwürdige Alternativen zu finden. Und das liegt nicht an den Jugendlichen, sondern das liegt an der Eltern und der Gesellschaft, ob sie überhaupt so Angebote machen. Ich lebe ja jetzt seit ein paar Jahren auf dem Land und mir fällt einfach auf, dass natürlich in diesen Vereinsstrukturen, die man auf dem Land noch hat, dass das viel besser aufgefangen wird, oder? Also, dass dort der Jugendliche das viel besser kann ausleben. Nicht nur in Bezug auf den Wettbewerb, sondern auch in Bezug vor allem auf soziale Erfahrungen.
Bleiben wir noch schnell bei den Computerspielen. Da ist ja immer die grosse Diskussion, wie viel, wie lang. Da haben Sie in Ihrem Buch geschrieben, die Eltern sollten sich viel mehr um die Befindlichkeit der Jugendlichen kümmern, als ihre Spielzeit zu kontrollieren. Jetzt, was zieht man da als Eltern raus? Wollt man es einfach vor dem Computer sitzen, so lange wie es will, oder was ist da Ihre Haltung?
Also, das Vorurteil ist ja irgendwie, dass der Computer infektiös ist. Also das heisst, man lässt sich anstecken und je länger man davon hockt, desto mehr wird man quasi reingesogen. Das ist wie eine Sucht. Und wenn das jetzt wirklich so wäre, dann hätten wir ein riesiges Problem. Aber so ist es doch einfach nicht. Oder? Wenn wir ehrlich sind, dann stimmt das doch einfach nicht. Und einmal mehr, ich glaube, die Frage ist nicht, wie man das beschränkt, sondern die Frage ist eigentlich vielmehr, was macht der Jugendliche sonst? Oder? Also hat er Tätigkeiten, hat er Erfahrungsräume, wo er sich ausleben kann, oder ist das nicht so? Und ich denke, gefährlich wird es dann, wenn ein Jugendlicher zum Beispiel sozial isoliert ist, also er hat keinen Freund, er hat keine Gleichaltrige, wo er zusammen sein kann, mit den Eltern geht es vielleicht auch nicht gut. Und wenn er jetzt noch Lampen hat in der Schule, beziehungsweise in der Lehre, dann wird es ganz kritisch, oder? Weil dem Jugendlichen geht es eigentlich nicht gut und er zieht sich dann zurück. Und der Computer wäre jetzt eine Möglichkeit, oder? Weil den kann er vielleicht einmal endlich noch einen Erfolg einheimsen, den er quasi in seinem Alltag nicht hat.
Es gibt ja noch andere, sage ich, neuralgische Punkte, wo man mit Pubertierenden muss darüber diskutieren als Eltern. Einer ist ja der, wann kommt man heim nach dem Ausgang. Da haben Sie noch eine relativ grosszügige Haltung eigentlich. Also Sie finden das Kehren um wann kommt man heim, das ist eigentlich auch nicht sehr glaubwürdig von den Eltern.
Also grosszügig, ich würde eher sagen realistisch. Weil, wenn die Eltern ehrlich sind, dann nachher müssen sie sich ja sagen, wenn das Kind zur Tür rausgeht, habe ich die Kontrolle verloren. Ich kann nichts machen. Überhaupt nicht. Wenn man jetzt Grenzen setzt, oder rigide Grenzen setzt, dann hat man die Illusion, man könnte das Kind noch kontrollieren. Und das finde ich gefährlich. Ich finde eigentlich die Haltung, dass man sagt, los, wenn du da zur Tür ausgehst, kann ich dich nicht mehr beschützen. Dann bist du voll für dich selber verantwortlich. Und dann ist der Jugendliche sicher vorsichtiger, als wenn er das Gefühl hat, ich muss jetzt quasi über die Stränge schlagen, weil die Eltern setzen mir Grenzen. Also es geht dann gerade in die verkehrte Richtung. Und das Zweite ist, dass ja dann häufig geht um Zeit, oder? Sollen wir jetzt um 11, 10, 12 daheim sein? Und da muss man doch ehrlicherweise sagen, dass man sehr oft als Eltern einfach kein gutes Argument hat, oder? Warum jetzt um 10 und nicht um 11?
Was? Vielleicht, weil man muss früh aufstehen am nächsten Morgen.
Ja, also gut, wenn das unter der Woche wäre, ist das wieder etwas anderes. Aber so der Wochenende, ich denke, dass es sehr häufig eigentlich hilflos ist, wie man da argumentiert. Und was mir eben auch aufgefallen ist, das ist, die Eltern haben Angst vor einem Machtverlust, oder? Kontrolle zu verlieren. Und darum versuchen sie dann so Pflöcke hineinzuschlagen. Und merkwürdigerweise sind sie dann sogar stolz darauf, dass sie sich selber auch nicht so verhalten haben. Oder? Also ich kann mich an eine Mutter erinnern, die hat sich bitterlich beklagt, dass ihr Sohn eben nie zur Zeit daheim ist. Und wo wir dann allein gewesen sind, hat sie mir erzählt, dass sie halt immer pünktlich gewesen. Und dann ist sie gerade auf ihr Zimmer gegangen und eine halbe Stunde später durchs Fenster wieder verschwunden. Oder? Also das ist irgendwie, ja, es ist einfach nicht glaubwürdig, oder? Es stimmt nicht, weil die Eltern, die haben sich im Grunde genommen ja genau gleich verhalten.
Aber irgendwie ist es nicht so, dass sich ein Jugendlicher schon an gewisse Verbindlichkeiten einfach muss halten, weil sonst kann man eigentlich dann einfach gar nichts mehr festlegen. Und wenn man sagt, wir wollen, dass du am 10 Uhr daheim bist, dann ist das wie, in der Lehre muss man sich auch an gewisse Regeln halten. Die kann man ja auch nicht einfach machen, wie man will. Oder in der Schule kann man auch nicht einfach machen, wie man will. Also braucht es nicht auch einfach gewisse, sage ich so Pflöcke, wo man einfach weiss, da gibt es keine Birne.
Doch, die gibt es absolut. Aber wenn die berechtigt sind, dann kann man auch argumentieren. Also Sie haben jetzt vorhin gesagt, man muss am Morgen aufstehen in die Schule. Das ist, finde ich, ein gutes Argument, oder? Also da kann man ja mit dem Jugendlichen diskutieren, wie viel Schlaf brauchst du? Das ist sehr unterschiedlich, oder? Von Jugendlichen zu Jugendlichen. Und von dem her, dann vom individuellen Schlafbedarf her, kann man sagen, los, ich finde es vernünftig, wenn du dann und dann ins Bett gehst. Aber dann hat man ja als Argument, aber sehr häufig, gerade an den Wochenenden, hat man ja kein gutes Argument, oder? Und dann kommt man quasi in einen Notstand.
Remo Largo, reden wir noch über ganz einen anderen, sehr grossen Bereich, der eine wichtige Rolle spielt in der Pubertät und wo auch sehr viel Ängste auslöst, natürlich vor allem bei den Eltern. Das ist das Thema Drogen und Alkohol. Jugendliche machen natürlich Erfahrungen damit, das ist klar. Und wir lesen ja dann in der Zeitung darüber, dass eigentlich heute alles viel schlimmer geworden ist. Man hört ja dann auch teilweise von diesen Massenbesäufnissen, wo sich Jugendliche treffen. Ich würde gerne dazu noch einen Ausschnitt bringen.
Die Mehrheit der Jugendlichen probiert dies und jenes aus, die einen intensiver und länger, andere interessieren sich weniger dafür. Wenn die Medien über den Alkohol- und Drogenkonsum der Jugend herziehen, dann meinen die Autoren und Kommentatoren nie den großen Prozentsatz der Jugendlichen, der hinterher eine ganz normale und vernünftige Entwicklung nimmt, sondern die wenigen Prozent oder gar Promille von Jugendlichen, die ein extremes Verhalten zeigen und langfristig Probleme bekommen.
Remo Largo, wenn ich das höre, dann denke ich, ja, ist alles gar nicht so schlimm. Also wird da übertrieben?
Jawohl, das wird. Da bin ich überzogen. Ein interessanter Ansatz, finde ich, ist nicht, wenn man sich überlegt, warum geht es bei wenigen Prozent der Jugendlichen schief, sondern warum geht es bei 90% und mehr von den Jugendlichen nicht schief. Warum ist das so? Und da ist es ja sicher nicht so, dass die eigentlich das gut machen. Natürlich probieren sie mal aus mit dem Alkohol und den Drogen, aber so mittelfristig, bis sie dann 30 sind, haben sie da den Rang gefunden. Und das ist doch nicht so, dass die den Rang finden, weil die Eltern so genial Grenzen gesetzt haben oder die Gesellschaft so genial Grenzen gesetzt hat. Das, ich glaube, das ist doch jetzt einfach nicht so. Also die interessante Frage wäre doch eigentlich, wie läuft das? Und ich würde eben meinen, und da komme ich jetzt auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, wenn ein Jugendlicher den Rang findet in den Beziehungen, wenn er den Rang findet mit seinen Gleichaltrigen, wenn er den Rang findet in seiner Selbstverwirklichung, sei das jetzt in der Schule oder im Studium oder in der Lehre, und er auch existenziell sich in dieser Gesellschaft durchsetzen kann, dann sind eigentlich Drogen und Alkohol kein Thema. Das heisst nicht, dass er das nicht ausprobiert, aber es wird keine Gefahr. Hingegen, wenn ein Jugendlicher eben in diesen drei Bereichen nicht erfolgreich ist, ausgrenzt wird, versagt, an den Rand gedrängt wird, dann wird das eine grosse Gefahr, wie eben beim Computer auch oder bei gewissen Risikoverhalten, wie zum Beispiel Autorasen.
Und wie merkt man denn als Eltern, dass jetzt beim einen Jugendlichen das irgendwie zum normalen Ausprobieren gehört und eben der dann irgendwann den Rang findet und beim anderen eben vielleicht wirklich nicht und der stürzt eben dann ab? Also wie merkt man das?
Also da muss man ja auch wieder ehrlich sein. Ich denke, die meisten Eltern wissen nicht zuverlässig, wie viel Alkohol der Jugendliche konsumiert und wenn er jetzt hasch probiert hat. Oder? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir doch das im Grunde genommen nicht. Und eben dort wieder eine Kontrolle zu haben, das dünkt mich einfach der verkehrte Weg. Ich würde mich viel mehr fragen, wie geht es denn meinem Sohn oder meiner Tochter? Oder? Und wenn ich das Gefühl habe, sie hat keinen Freund oder keine Freundin, sie hat keine Gleichaltrige, wo sie in Ausgang kann, sie hat Mühe in der Schule oder sie hat Mühe mit dem Studium, dann würde ich mir anfangen, Gedanken machen. Weil das sind Gefahrenzonen und nicht, wie sie jetzt mit dem Alkohol oder mit den Drogen umgeht.
Aber eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, fängt alles, was man in der Pubertät dann damit zu tun hat, schon an, eigentlich vom Tag, wo das Kind geboren ist, oder wo das, also von dem, wo man eigentlich älter wird. Also man erntet später all das, sage ich jetzt, was man vorhin gesehen hat.
Ja, ich bin mir das auch nicht bewusst gewesen. Mir hat das letztendlich auch jemand gesagt und hat es dann quasi auf die Spitze getrieben, indem er gemeint hat, das Buch müssen wir eigentlich lesen, wenn man ein Kind überkommt. Und in einem gewissen Sinn ist das wahr, oder? Weil, wenn Kinder mal in die Pubertät kommen, dann ist es mit der Erziehung mehr oder weniger vorbei. Und das Vorbild ist man nicht gewesen, oder? Und man erntet dann, ja, in einem gewissen Sinn eigentlich, wie man mit den Kindern umgegangen ist, ja. Das ist so. Ja, das ist auf eine Art auch beängstigend, oder? Aber, ich glaube, man muss auch ehrlich sein und sagen, ich kann jetzt nicht schnell noch, eine Reparatur machen, wenn die Kinder in der Pubertät sind, oder? Das geht jetzt einfach nicht, ja. Das ist so.
Wir haben ja ganz am Anfang von unserem Gespräch, Remo Largo, darüber geredet, was es für die Eltern bedeutet, der Ablösungsprozess, und was es für die Jugendlichen bedeutet. Für die Eltern haben sie gesagt, vor allem für die Mütter ist es eine neue Situation. Also eben, man kann sich mit seinem Leben wie neu auseinandersetzen, man hat mehr Zeit, man kann sich vielleicht auch, wenn man nicht mehr geschafft hat, überlegen, steige ich jetzt nochmal in den Beruf? Also, Wie geht man mit dem um? Also, dass man selber ja eigentlich auch plötzlich vor neuen Herausforderungen steht und sich ja auch ein Stück weit selber muss hinterfragen.
Ich glaube, das ist etwas, was für viele Eltern ganz schwierig ist, weil auf eine Art wird das Spiel neu ausgeteilt. Oder? Und man muss sich ja für eine sehr lange Zeit, also für vielleicht 40 Jahre oder so, überlegen, was wollen wir jetzt, oder? Bleiben wir zusammen? Geht das noch? Muss ich das auch beruflich überlegen? Und speziell früher für die Mütter ist das natürlich eine grosse Umstellung gewesen, also wenn sie ausschließlich daheim gewesen sind. Jetzt, wo ja die grosse Mehrheit der Mütter schafft, mindestens teilweise, hat sich das entschärft und man hört immer wieder, dass Mütter dann auch sagen, wenn Kinder mal zur Pubertät aus sind, jetzt ist eine Entlastung da. oder? Also es ist einfach ein Teil von meiner Aufgabe, habe ich erfüllt und sie können ihre Arbeit ausweiten oder sie können sich vielleicht sogar neu orientieren und ich denke, recht viele Frauen erleben das als eine Befreiung.
Man muss sich aber eben, wie gesagt, ein paar Jahre mit so ein bisschen einem schlecht gelaunten Jugendlichen auseinandersetzen, wo einem am Morgen irgendwie so ein bisschen eben mürrisch dort sitzt und nicht mit einem schwätzen. Remo Largo, vielleicht zum Schluss, also wie übersteht man die Zeit jetzt als Eltern am besten? Gibt es da irgendwie einen Ratschlag?
Ja, Ratschläge sind immer problematisch. Aber ich habe eine Überzeugung. Ich denke, wenn man es einigermaßen gut gemacht hat, während der Kindheit. Und wenn man auf eine respektvolle Art mit dem Jugendlichen durch die Pubertät geht, dann wird es ein paar Jahre später wieder gut und sehr gut werden. Also diese Zuversicht, die kann man auf alle Fälle haben. Aber also einige Jahre in der Pubertät können also schon hart sein. Eben vor allem auch darum, weil man fühlt sich ignoriert, man fühlt sich auf die Seite geschoben. Auf der anderen Seite, die Ansprüche sind dann doch auch da, oder? Für Katastrophenhilfe ist man dann schon gern gesehen, oder? Das stimmt, oder? Aber wenn ich's, meine Töchter sind ja schon über 30, wenn man es langfristig anschaut, dann würde ich meinen, darf man wirklich zuversichtlich sein und man kommt wieder in eine gute, stabile, enge Beziehung. Aber Geduld muss man haben.
Remo Largo, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Merci vielmals.
Der Kinderarzt und Fachbuchautor der Remo Largo, er hat mit meiner Kollegin Anita Richner über die Pubertät diskutiert und was die Pubertät für die Jugendlichen und für die Eltern bedeutet. Das neue Buch von Remo Largo heisst «Jugendjahre – Kinder durch die Pubertät begleiten». Und rausgekommen ist es im Piper Verlag. Es richtet sich an alle Eltern, die vielleicht besser verstehen wollen, was bei einem Kind in dieser wichtigen, schwierigen Phase vom Leben passiert. Mehr Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite von drs1.ch. Zum Beispiel über eine grosse Podiumsdiskussion, wo der Remo Largo wird dabei sein. drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.